Medizinrecht zum Feierabend. Der Talk am Kamin über die alltäglichen Rechtsfragen von Medizinern. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Medizin im Recht, Rohpeter, Schwinn und Damm Rechtsanwälte. Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
Wie lange ist jetzt hier? Zwei Wochen? Drei Wochen?
Ja, ungefähr. Ja. Das ist schön, so gemeinsam am Kamin sitzen, ein Gläschen zu trinken und einfach mal wieder so ein bisschen zu quatschen über so die Themen, die so im Alltag passieren. Dazu fällt mir ein, ich habe vor kurzem mit einem guten Freund gesprochen und der hat der steht gerade in Verhandlung mit einer Praxis. Also der ist Facharzt, der ist jetzt kein Allgemeinmediziner, aber der überlegt gerade eine Praxis zu kaufen und ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum kaufe ich eigentlich deine Praxis? Also wenn ich mir das vorstelle, der ist ein total guter Arzt, eigentlich kann der doch sich, ich mache es jetzt mal ganz platt, ja. Der könnte sich da theoretisch einen Praxisraum mieten, den aufschließen, Schild dran und loslegen, oder?
Könnte er machen, wenn er in bestimmten Gebieten in Deutschland tätig ist. Also es gibt halt einfach eine Bedarfsplanung in Deutschland nach wie vor bei den meisten Sachen, wenn du nicht Zahnarzt bist. Zahnärzte haben einen großen Luxus, die können das genauso machen. Also die können im Prinzip sich überlegen, ich lasse mich nieder, ich nehme so ein bisschen Geld in die Hand, gehe vielleicht zu einer Bank und sage irgendwie so, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Dann werden die relativ schnell feststellen, das ist gar nicht so einfach, weil die Bank sozusagen einen Businessplan zu finanzieren, der sozusagen ins Blaue hineingemacht wurde, das ist jetzt auch nichts, was heutzutage Banken so richtig klasse finden. Da muss man schon ziemlich überzeugend arbeiten. Also der Aufwand, eine Praxis auf der grünen Wiese zu gründen oder meinetwegen in der Innenstadt, aber in neuen Räumlichkeiten, der ist jetzt nicht zu unterschätzen, weil ich muss ja im Prinzip der Bank sagen, ich habe hier eine Story, die wird sich am Markt durchsetzen, ich werde was machen. Und das ist natürlich manchmal viel einfacher zu sagen, okay, ich übernehme eine Praxis mit Ist-Daten, wo man einfach sagt, ja, die hat es irgendwelchen Gründen es geschafft, in der Vergangenheit einen Patientenstamm sich aufzubauen. Und diesen Patientenstamm, der muss ja weiter versorgt werden, auch wenn meinetwegen der aktuelle Arzt dann oder Zahnarzt in Rente geht. Und ich sage der Bank, ja, das mache ich dann. Also diesen Job übernehme ich als junger Arzt. Also von daher, als junger Arzt in bestimmten Bereichen kann ich es mir überlegen. Und dann gibt es andere Bereiche, und das sind bei den Fachärzten, und Allgemeinmediziner sind übrigens auch Fachärzte, das sind
jetzt
sozusagen
dann
die...
Jetzt aufgeklärt von dir. Ja. Finde ich ja gut.
Ja, also von daher, die haben im Prinzip eine allgemeine Ausbildung, deswegen assoziiert man das manchmal damit, dass das keine Fachärzte werden, das Gegenteil ist richtig. Und jetzt muss man eben sagen, die meisten Fachgebiete werden tatsächlich in Deutschland geplant. Also Humanmedizin in der Regel wirst du in Deutschland dich nur niederlassen können, wenn du irgendwie eine Praxis übernimmst, weil einfach die Anzahl der Sitze ist begrenzt.
Okay.
Das kennen andere freie Berufe nicht. Der Steuerberater kennt das nicht, der Rechtsanwalt nicht, der Architekt nicht. Aber bei Ärzten kommt das vor. Das war früher bei Zahnärzten auch so, und das hat man 2007 hat man das aufgehoben. Und deswegen muss man eben da gucken. Es gibt im hausärztlichen Bereich gibt es immer mehr Flecken, wo man sich auch niederlassen kann, wo ich keine Praxis übernehmen muss. Aber in der Regel, sonst muss ich im Prinzip an irgendjemanden rantreten, der mir seine Zulassung, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, übergibt, dass ich dann im Prinzip diese Praxis fortführen kann.
Gibt's, interessiert mich nur gerade, also in dem Fall ist es eine orthopädische Ausrichtung, ja. Aber gibt es denn da, weil du gerade gesagt hast, es gibt so ein paar, die halt nicht reguliert sind in Anführungsstrichen, gibt es neben Zahnärzten noch weitere oder?
Ja, bei den anderen ist es tatsächlich so, dass sie eigentlich alle geplant werden, okay, und konkret Sitze beschränkt sind. Und es gibt halt einfach nur mangels Nachwuchs, muss man eigentlich sagen, gibt es halt bestimmte Fachgebiete, wo einfach mehr Ärzte gebraucht werden, als einfach für die Versorgung zur Verfügung stehen. Und gerade so in ländlichen Gebieten kommt das dann schon immer häufiger vor, dass eben sozusagen eine Praxis abgegeben wird und findet keinen Nachfolger. Also das ist etwas, was wir häufig in der Praxis feststellen, im hausärztlichen Bereich ein Thema. Wenn ich da im ländlichen Gebiet bin, eine hochattraktive Praxis habe, Gewinnsituation ist gut, Arbeitszeiten hat man so halbwegs im Griff. Also ob man die jetzt gut findet oder nicht, ist immer Geschmackssache. Der ältere Arzt wird vielleicht sagen, es ist kein Problem, ich habe schon mehr gearbeitet. Der jüngere Arzt wird sagen, so viel will ich niemals arbeiten. Also da hat man manchmal auch einfach auch ein Generationsthema oder auch ein Einstellungsthema. Aber jetzt sagen wir mal, attraktive Praxis, was die wirtschaftlichen Zahlen anbelangt, Arbeitsumfeld gut, soziales Umfeld hervorragend. Also Hausarzt auf dem Land ist halt einfach, der wird sozial, ist der natürlich super anerkannt. Also von daher, es würde sich total lohnen,
dorthin zu gehen. Wird hier sogar manchmal drüber Filme gemacht, ne? Der Landarzt.
Genau.
Ja gut, vielleicht ist das ein bisschen was anderes. Aber
das ist sicherlich ein bisschen überhöht, aber tatsächlich ist es manchmal die Realität gar nicht ganz weit vielleicht davon entfernt. Aber jetzt grundsätzlich attraktive Praxis, man stellt dann fest, der sucht einen Nachfolger und findet keinen. Und da stellt sich ja schon die Frage, wieso ist das so? Weil der Markt halt ist, wie der Markt ist. Wenn halt einfach keine ausreichende Anzahl von Ärzten dafür da sind und eben niemand in diese Region gehen will, dann ist es völlig egal, was diese Praxis für gute Zahlen letztlich bietet. Es ist niemand bereit, dorthin zu gehen, und dann gibt es halt auch letztlich gibt es dann niemanden, der die Praxis übernehmen kann. Und wenn dann so ein Arzt irgendwann sagt, ich höre jetzt auf mit meiner Praxis und ich habe keinen Nachfolger gefunden, ja, dann kommen solche Sitze auf den Markt. Und wenn das häufiger passiert, dann passiert natürlich eins, dann werden die Sitze frei. Und dann könnte ich als junger Arzt sagen, okay, ich habe so eine Region gefunden, da sind meinetwegen vor 3-4 Jahren die letzten Ärzte sozusagen in Ruhestand gegangen, dann kann ich mich auch dort niederlassen. Aber das trifft eben auf manche Fachrichtungen zu. Hausärzte ist so ein Klassiker mittlerweile. Wir haben im Bereich Nervenärzte große Probleme, außerhalb von Ballungszentren auch Nachfolger zu finden. Und da gibt es bestimmte Fachrichtungen, die in bestimmten Regionen tatsächlich Schwierigkeiten haben. Aber das kann ich eben nicht pauschalieren. Ich kann nicht sagen, das ist ein deutschlandweites Phänomen.
Gibt es denn eigentlich, also wir haben uns ja mal drüber unterhalten, kann ich mich daran erinnern, dass es so ein paar verschiedene Typen ja auch gibt, so auch bei Mandanten bei euch in der Kanzlei. Gibt es so einen Typus, der klassisch für dich jemand ist, der Kanzlei kauft? Also wo steht der gerade?
Ja, es ist tatsächlich unterschiedlich. Es gibt den jungen Arzt, häufig natürlich irgendwo vielleicht aktuell in der Praxis als Angestellter tätig, der schon so ein bisschen, ich sag jetzt mal, ambulante Luft geschnuppert hat, der schon weiß, wie sozusagen diese ambulante Szene funktioniert, wie die Patientenbehandlung in einer Praxis aussieht. Das ist eigentlich sozusagen der Paradekandidat, weil der natürlich schon so ein bisschen konkreter weiß, was muss ich denn beachten, wie läuft das in der Praxis ab. Muss ich das so vorstellen, im Krankenhaus habe ich natürlich vielleicht einfach eine andere Frequenz an Patienten. Also das ist jetzt qualitativ, ist das überhaupt gar kein Unterschied, aber von der Frequenz her ist es sicherlich ein großer Unterschied, wenn ich in einer Hausarztpraxis meinetwegen an guten Tagen 100 bis 200 Patienten betreuen muss. Das ist im Krankenhaus doch hoffentlich eher die Ausnahme. Also von daher ist das etwas, wo man sagen muss, als Arzt tue ich gut daran, wenn ich mich mal damit identifiziert habe, ob ich das will, ob ich das schaffe, weil ich einfach eine gewisse Menge auch machen muss. Das hängt auch mit Honorierungsfragen im ambulanten Markt zusammen. Und dann gibt's halt den Arzt, der schon in der Praxis ist, der kennt diese ganzen Phänomene, der weiß, ob er das schafft oder nicht. Und dann gibt's halt sozusagen den Arzt im Krankenhaus, der sich irgendwann überlegt, ja, ich möchte mal irgendwann mein eigener Chef werden, ich will vielleicht meine eigene Praxis führen, ich will mich verwirklichen, ich will nicht sozusagen unter der Ägide eines Chefarztes führen. Das ist nicht mehr so schlimm wie früher, muss man da ganz ehrlich sagen, aber der vielleicht so ein bisschen abstrakter sich darüber Gedanken macht, der vielleicht aber auch durch den einen oder anderen Kollegen gehört hat, ja, in der Niederlassung ist es schwierig mit der KV, das ist immer so ein Dauerbrenner, da tauchen ja irgendwie dann gerne formalistische, bürokratische Hürden auf, der noch nicht weiß, dass das irgendwie alles zu handeln ist und dass die KV ja jetzt nicht gegen einen ist, sondern dass sie manchmal auch Vorteile bietet, und der kann das Spiel noch nicht, also der hat abstraktere Bedenken, die tauchen dann auch auf, und bei denen stellt man dann häufig fest, da ist es einfach wichtig, mit denen auch einfach mal drüber zu sprechen, was erwartet die in der Praxis auch tatsächlich. Und das sind sozusagen so die klassischen Typen, die man so vor Augen hat, und dann gibt es natürlich auch noch die sagen, ich habe schon eine eigene Praxis, die funktioniert schon. Und ich sehe jetzt meinetwegen, der Kollege nebenan hat jetzt meinetwegen die 65 überschritten, der findet keinen Nachfolger, ja, dann übernehme ich mit meiner leistungsstarken Praxis, übernehme ich diese andere Praxis noch, weil ich meinetwegen jungen Kollegen ein Team bieten kann. Der ist nicht alleine in der Praxis, der muss nicht von morgen früh 8 bis 18 Uhr in der Praxis sitzen, dann die Verwaltungsarbeit machen, sondern der kann kommen und kann Teilzeit arbeiten, weil ich ein größeres Team schon habe. Und jetzt sozusagen die Praxis des ausscheidenden Arztes, des älteren Arztes zu übernehmen, das zu integrieren, schafft ganz andere Möglichkeiten. Aber das sind in der Regel die unternehmerisch starken Ärzte, die eine gewisse Vision haben oder manchmal auch einfach sagen, ja, okay, wenn ich es nicht mache, dann findet einfach keine Versorgung mehr statt, dann kommen die Patienten auch alle zu uns. Also von daher ist vielleicht manchmal auch besser, eine Praxis zu übernehmen, am Laufen zu erhalten, damit man das eben einfach mit der bestehenden Struktur auch schaffen kann. Und das sind sozusagen dann die anderen. Und ich sag mal, um jetzt die Palette mal fertig zu machen, dann gibt's halt natürlich klassisch auch noch Investoren, die einfach sagen, ja, okay, wir sehen da ein gewisses Renditeobjekt in einer Arztpraxis, weil man da kann man mit Geld verdienen. Das kann man nun auch wieder nicht auf alle Fachrichtungen übertragen, sondern da gibt es halt bestimmte Fachrichtungen, die da besonders attraktiv sind. Ich nehme mal jetzt, früher waren es die Laborärzte, heute ist momentan so ein bisschen so, das Interesse liegt bei den Radiologen, also investitionsstarken Fachgruppen, wo man einfach eine gewisse Renditeerwartung hat. Und bei Frontal hat man ja gesehen, die Augenärzte scheinen auch dazu zu gehören. Also es gibt bestimmte Fachrichtungen, die für Investoren interessant ist, weil eine gewisse Renditeerwartung da natürlich befriedigt werden kann. Aber das ist halt kein allgemein übertragbares Konstrukt. Und last but not least haben wir dann natürlich die Krankenhäuser, die auch ein Interesse eventuell haben, eine Praxis zu übernehmen. Manchmal aus so einer Verlegenheit heraus. Also eine richtige Vision haben einige Krankenhäuser, aber es gibt eben viele Krankenhäuser, die einfach sagen, ja okay, wenn wir es nicht machen, dann fällt einfach dieser Teil weg, dann kommen die Patienten demnächst zu uns ins Krankenhaus und die Struktur im Krankenhaus ist für Masse von Patienten häufig dann auch
nicht ausgelegt.
Und das sind sozusagen die eigentlich Interesse an Praxen haben.
Spannend. Aber weißt du, was mir gerade so durch den Kopf geht, ist, und ich habe da überhaupt gar keine Einschätzung oder kann das überhaupt gar nicht taxieren. Was kostet denn so eine Praxis? Also ich keine Ahnung, wenn ich jetzt mir so ein Unternehmen normal angucke, dann würde ich dir sagen, alles klar, irgendwie da gibt's eine Bilanz, da kann ich eine Bilanzsumme, kann ich mir einen Gewinn raussuchen und daran kann ich irgendwie berechnen, was so ein Unternehmen kostet. Wenn ich mir das jetzt im ärztlichen Bereich anschaue, fehlt mir gerade so ein bisschen die Fantasie.
Ja, also 114.693 Euro ist der Preis für jede Praxis.
Gut, dann kann ich nächste Woche also...
Genau, damit kannst du einfach losgehen und da kannst du jede Praxis kaufen. Nein, im Ernst, es ist natürlich tatsächlich auch hier wieder so, muss man als Jurist, einmal muss man es mindestens sagen, aber man muss auch sagen, es kommt drauf an. Aber hier kommt es tatsächlich darauf an. Hier kommt es tatsächlich auf ganz, ganz viele Umstände an. Und es gibt Bewertungsmethoden, wie man so Praxen bewertet. Das ist so ein bisschen das, was du gerade mit der Bilanz im Prinzip zum Ausdruck brachtest, weil man dann natürlich sich irgendwie in der Regel das Ergebnis anguckt und leitet aus dem Ergebnis der Vergangenheit ab, was die Praxis heute wert ist. Und da gibt es sozusagen Bewertungsformeln, die irgendwie an die Ertragskraft ansetzen, die im Prinzip sagen, ja, das, was der aktuelle Praxisinhaber erwirtschaftet hat, das nehmen wir als Grundlage dafür zu bewerten, was ist die Praxis sozusagen wert. Und da muss man sich eben die Frage stellen, wer übernimmt denn die Praxis? Also es ist natürlich aus Sicht des Arztes, der eine Praxis übernimmt, der wird hingehen und sagen, ja, wo bin ich denn jetzt? Was für eine Fachrichtung habe ich denn? Und ich habe ja eben gerade gesagt, es gibt Gegenden, da ist es einfach extrem schwierig, jemanden zu finden. So nach dem Motto, da kann man froh sein, wenn überhaupt jemand vorbeikommt. Und dann hat man eher die Frage nicht einer Bewertungsformel irgendwie. Das ist dann schöne Theorie und das ist sicherlich auch für jeden Abgeber ist das grundsätzlich mal interessant zu wissen, sozusagen, wo komme ich denn objektiv bei einer Bewertung raus? Es hilft mir aber 0,0, wenn ich keinen Arzt finde, der dann zu diesem Preis auch bereit ist einzusteigen. Ja, und das erleben wir sozusagen in bestimmten Fachrichtungen, in bestimmten Gegenden. Also gibt auch Fachrichtungen, hausärztliche Versorgung im Ballungsgebiet, wird man erstaunt sein manchmal, was noch für Werte gezahlt werden. Und wenn man sich dann vor Augen führt, meinetwegen hausärztliche Praxis, ich sage jetzt mal Frankfurt am Main, wird wahrscheinlich irgendwie einen Durchschnitt von 600, 700 Patienten haben. Landarztpraxis hat 2000 Patienten. Wenn man dann weiß, und ich rede jetzt immer Patienten pro Quartal, das sind die Fälle, wenn du dann noch weißt, hinter jedem Fall liegen irgendwie so 50 Euro, so Pi mal Daumen mal irgendwie sowas, kannst du dir ausrechnen, was das für Umsätze bedeutet. Und dann denkst du dir so, 600 mal 50 im Quartal wirkt nicht so, als hätte man finanziell Spaß.
Wird nicht so attraktiv.
Nee. Genau. Ja. Trotzdem geht die Praxis in der Innenstadt weg, weil es dummerweise Ärzte gibt, die haben meinetwegen in Frankfurt studiert und haben da ihren Facharzt gemacht und finden Frankfurt attraktiv. Und deswegen findet da meinetwegen ein Rennen um Praxen statt, die im ländlichen Bereich nicht verkäuflich sind, obwohl sie wirtschaftlich viel interessanter sind. Und das ist einfach so, wo man sagen muss, da muss man vorher sich einfach mal Gedanken machen, was ist realistisch, wo bin ich mit meiner Praxis, macht es Sinn, überhaupt eine Bewertung durchzuführen oder schüre ich eine Erwartungshaltung, die hinterher der Markt einfach nicht befriedigt, weil letztlich, es muss ja jemand bereit sein, diesen Preis dann auch zu zahlen. Und in anderen Bereichen, wo man natürlich klassisch Bieterwettbewerbe hat, also ich sage jetzt mal internistischer Arzt, der irgendwie in der Großstadtlage tätig ist, der kann eigentlich darauf vertrauen, da wird es genügend Interessenten geben für die Praxis und der kann natürlich mit so einer Bewertung hingehen und kann eben sagen, ja die Ertragskraft der Vergangenheit nehme ich mal als Ausgangspunkt und dann erlebt man eine sehr große Spannbreite, also irgendwie so von dem einfachen Jahresgewinn bis zum sechsfachen, achtfachen findet sich dann tatsächlich am Markt und das ist halt tatsächlich abhängig davon Standort und Fachrichtung. Die beiden Elemente muss man berücksichtigen und dann hat man teilweise eben richtige Bieterverfahren, wo man wirklich sagt, da sind mehrere Interessenten, die ihren Hut in den Ring werfen. Und da muss man eben gucken, sozusagen, mit wem man einig
wird. Ja, und das hört sich gerade so ein bisschen, also mit diesem, was du so erzählst, so ein bisschen nach einem Immobilienverkauf auch schon fast an irgendwie, ne? Also da habe ich ja irgendwie so gefühlt einen Sachwert. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, und ich krieg das nochmal zusammen, dass ja bei der Bewertung, auf der einen Seite gibt's Kriterien und auf der anderen Seite ist ja aber immer auch die Frage, das, was da bisher mal war, kann ich das als Typ, also ich, wenn ich jetzt eine Praxis kaufe, ich Christian, ja, kommen die Patienten überhaupt noch zu mir? Das kann ich überhaupt gar nicht vorher wissen, oder?
Na, man kann insofern, kann man das schon machen, und das ist meistens das, was stattfindet in dem ganzen Kaufprozess, dass man die Praxis schon versucht zu analysieren. Also man macht sich Gedanken darüber, was wird denn in der Praxis gemacht, und ich springe jetzt mal auf den jungen Arzt, auf den jungen Krankenhausarzt, ja, der hat noch gar keine richtige Vorstellung, was sozusagen ihn erwartet, aber er weiß natürlich, was er kann. Also er weiß ja, welche fachlichen Qualifikationen er mitbringt. Er kann sich auch darüber informieren, was sozusagen er hinterher abrechnen kann und wie da grundsätzlich dieser Abrechnungsmodus läuft. Und er kann sich natürlich ein gewisses Bild machen und guckt sich dann beispielsweise mal die Abrechnungszahlen des aktuellen Praxisinhabers an. Und vergleicht sozusagen seine Qualifikation mit dem Leistungsgeschehen in der Praxis und kann dann sagen, meinetwegen bestimmte Bereiche kann ich nicht erbringen, weil ich dafür die Qualifikation nicht habe oder weil ich keine Lust dazu habe, auch das kann ja ein Kriterium sein, und kann im Prinzip so wie bei Günther Jauch im Ausschlussverfahren, kann er dann hinterher sagen, ja okay, das kann ich erbringen und das kann ich nicht erbringen.
Gibt es so einen Telefonjoker?
Ja, den gibt's als Anwaltskanzlei. Ja, also aber tatsächlich, oder KV gibt's natürlich auch. Und da muss man einfach sagen, ja, okay, ich analysiere diese Daten mit meinem Leistungsgeschehen. Das ist was anderes, wenn ich jetzt meinetwegen eine große Praxis habe, die diese Praxis dann übernimmt. Dann kann man ja im Prinzip sagen, ja, okay, ich habe einen Ausgangspunkt, was wird für Patienten schafft, wird sozusagen jetzt aktuell versorgt in der Praxis. Aber ich weiß ja eigentlich schon, ich kann ja sozusagen ein vielleicht größeres Spektrum anbieten. Das heißt sozusagen, für eine große Praxis oder einen Investor, der das übernimmt, ist meinetwegen das nur ein Startschuss. Also man hat im Prinzip eine gewisse Basis am Patienten, und man muss ja sagen, Patienten sind ja erstmal grundsätzlich relativ treu. Häufig finden sie auch kein anderes Versorgungsangebot, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Patienten bei einem Nachfolger wieder aufschlagen, ziemlich hoch. Sodass ich eigentlich sagen kann, okay, ich gucke mir an, was hat der gemacht, ich gucke mir die Honorarbescheide an, leite dann daraus ab, was kann ich in der Zukunft. Und wenn ich eben sage, ja, ich kann sogar noch mehr als der aktuelle Praxisinhaber, dann kann ich natürlich auch mit dieser Erwartungshaltung reingehen und sagen, okay, die Praxis ist meinetwegen die letzten Jahre etwas runtergewirtschaftet worden. Oder meinetwegen auch der aktuelle Praxisinhaber hat einfach weniger gearbeitet, weil einfach sein Lebensmodell war so. Er hat jahrelang einen Nachfolger gesucht, hat keinen gefunden, hat dann irgendwann gesagt, okay, ich reduziere einfach mein Leistungsgeschehen. Ja, dann weiß ich aber als junger Arzt, ja, wenn ich durchstarten will, dann schaffe ich das vielleicht.
Da ist noch Potenzial drin. Genau. Ja, klar. Also ist ja am Ende irgendwie, es ist ja wie immer gefühlt, ne? Eine gute Analyse, damit fängt es ja irgendwie an, und sich die Zahlen anzugucken, und gleichzeitig ist es aber auch irgendwie gefühlt wahnsinnig komplex.
Jein, also eigentlich muss man tatsächlich sagen, dass der Praxiskauf aus meiner Sicht, also wir könnten über ganz viele Themen noch sprechen, die viel komplizierter sind, weil man muss ja natürlich ganz ehrlich sagen, letztlich der Kaufprozess selber ist dann irgendwo eine Einigung über einen Kaufgegenstand, Praxis, und einen Kaufpreis.
Ja.
Also das Kaufvertrag. Ja. Also das ist basic sozusagen. Aber natürlich, was es kompliziert macht, ist, ich habe den Kaufgegenstand ja nicht abstrakt, du hast es ja vorhin geschildert. Ich habe jetzt keine Betriebsmittel. Also klar, ich habe da vielleicht ein Ultraschallgerät stehen oder ich habe ein Röntgengerät da in der Praxis stehen, da kann ich das bewerten, aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist ja eigentlich sozusagen der ideelle Wert in einer Praxis. Und der ideelle Wert, früher hat man hauptsächlich gesagt, das ist die Patientenbindung. Ich würde heutzutage sagen, mindestens genauso wichtig ist die Mitarbeiterbindung, weil einfach der Arbeitsmarkt so schlecht auch ist. Ja? Also aus Sicht des Arbeitgebers so schlecht ist, aus Sicht des Arbeitnehmers so fantastisch. Aber das macht ja sozusagen einen gewissen Druck, und man muss natürlich ganz ehrlich sagen, wenn ich eine Praxis übernehme und habe ein funktionierendes Team, was es geschafft hat, aus irgendwelchen Gründen, vielleicht wegen guter medizinischer Leistung, aber vielleicht auch wegen guter Organisation. Also man muss im Wartezimmer nicht irgendwie 4 Stunden sitzen, bevor man drankommt. Das hat das Team ja letztlich auch mitgeschafft. Wenn ich dieses Team in Kombination mit dem Patienten übernehmen kann, dann erwerbe ich sozusagen diesen immateriellen Wert. Und darüber muss ich mir natürlich Gedanken machen, wie schaffe ich denn das? Also wie schaffe ich es, dass die Mitarbeiter bei mir bleiben als junger Arzt? Wie schaffe ich es, dass die Patienten sozusagen mir das Vertrauen schenken, was sie jahrelang dem erfahrenen Praxisinhaber sozusagen gegeben haben. Und das ist ja nicht banal, weil das ist ja schon nochmal ein bisschen was anderes als bei einem Industrieunternehmen. Da vertraut man darauf, das wird irgendwie funktionieren. Das sind irgendwie Tausende von Menschen. Also den einzelnen Menschen kenne ich nicht. Aber beim Arzt spielt natürlich der einzelne Arzt schon eine massiv große Rolle.
Ja.
Das ist derjenige, dem die Patienten vertrauen. Und das ist halt die Frage, wie leite ich denn das über? Und das im Kaufvertrag hässlich lange Regelung, muss man ganz ehrlich sagen, die brauchen wir jetzt nicht ausführen, weil natürlich sozusagen Überleitung einer Patientenkartei ist alles andere als banal. Aber es geht. Und man kann da natürlich auch im Prinzip einfach sicherstellen, dass ich meinetwegen auch als Praxisverkäufer nicht die nächsten 10 Jahre die Patientenkartei an neuen verwalten muss. Ja, das ist, ist ja die Alternative.
Ja,
ich
finde
keinen Käufer. Da muss ich auch mal zuschließen und dann habe ich die Patientenkartei bei mir zu Hause liegen und dann habe ich damit zu tun.
Okay.
Und vielleicht ist das ja deswegen auch eine gute Idee, jemanden Junges zu finden, der die Praxis übernimmt, dass man das eben nicht machen muss, sondern dass man das ein bisschen dem überantworten kann.
Jetzt gehen wir mal davon aus, irgendwie, da ist jetzt ein Arzt, der, und ich habe dir ja gesagt, eine Freund von mir ist da ja gerade so im Prozess, sich dafür zu interessieren. Jetzt gehen wir mal davon aus, ist irgendwie klar, ja, ich sag mal, wie der Kaufpreis ist, die Entscheidung ist gefallen. Wie geht denn das weiter? Also ich meine, da spielen ja verschiedene Player so eine Rolle. Irgendwie, wenn ich überlege, KV hat ja bestimmt was damit zu tun und solche Geschichten. Also an was muss noch gedacht werden?
Also als erstes muss daran gedacht werden, dass man, steht meistens im Kaufvertrag auch, was man alles übernimmt. Also dass man einfach sich ein vollständiges Bild macht. Also machen wir ein Beispiel, Dauerschuldverhältnisse. Das ist so ein Klassiker, macht eine Riesenarbeit, das herauszuarbeiten. Was gibt's denn alles für Dauerschuldverhältnisse? Machen wir ein Beispiel, Leasingverträge. Der Mietvertrag für die Praxisräumlichkeiten ist natürlich ganz wichtig und geht runter bis zum Lesezirkel, ja, wo man dann irgendwie sagt, der ist jetzt nicht kriegsentscheidend, aber man muss halt dran denken, weil hinterher sozusagen kriegt man irgendwie Rechnungen dann noch, nachdem man schon in Rente gegangen ist für einen Lesezirkel, den man gar nicht mehr will. Und das sind so ein paar Sachen, wo man sagt, da ist ein Teil ist Fleißaufgabe, ein anderer Teil ist existenziell. Wenn ich den Mietvertrag nicht übernehmen kann, dann hilft es mir ja gar nichts, dass ich irgendwie eine abstrakte Praxis habe. Ohne die Räumlichkeiten macht es keinen Sinn. Dann habe ich noch einen Umzug erstmal zu bewerkstelligen. Ist auch zulassungsrechtlich gar nicht so ganz banal. Also von daher muss ich irgendwann mit dem Vermieter sprechen. Und stellt sich schon die Frage, ja, wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Und als Praxisverkäufer muss ich ganz ehrlich sagen, also hätte ich es jetzt ungern, dass über meinen Mietvertrag, das ist ja noch mein Mietvertrag, ich bin ja noch Praxisinhaber, dass da schon irgendwer anders mit irgendwem verhandelt, bevor nicht ein Kaufvertrag fest ist. Und das ist so ein bisschen da tatsächlich die Frage, ja, was mache ich denn zuerst? Und aus meiner Sicht ist das eben der Job sozusagen auch des Kaufvertrages, einfach hier den Workflow auch zu regeln. Ja, wann rede ich denn mit wem? Denn eins ist klar, wenn ich hinterher erst mitrede, nachdem meinetwegen Zulassungsausschuss, sage ich gleich noch was zu, hat meinetwegen dem Nachfolger die Zulassung gegeben, der darf dann da arbeiten, hat sozusagen das Öffentliche den Stempel bekommen, du kannst jetzt loslegen. Und dann sagt der Vermieter, ja, ist schön, dass Sie loslegen können, aber Sie dürfen in den Räumlichkeiten nicht loslegen. Dann ist klar, was passiert. Es gibt ein Riesenproblem, es kostet Geld, es funktioniert eventuell gar nicht und dann ist das Geschrei groß. Und deswegen muss man über diese Punkte muss man sich im Vorfeld sehr, sehr viel Gedanken machen, dass man das richtig macht, um dann in letzter Konsequenz natürlich dann auch noch gewisse Prozesse anzustoßen. Du hast ja eben selber gesagt, KV, richtigerweise würde man sagen Zulassungsausschuss, das ist nicht das Gleiche. Das denken ganz viele, weil das immer in den gleichen Räumlichkeiten ist und der Zulassungsausschuss wird auch von der KV irgendwie betrieben. Aber tatsächlich sind es unterschiedliche Behörden. Also ich habe mit dem Zulassungsausschuss zu tun, der kümmert sich darum, dass ich überhaupt arbeiten darf. Und ich habe parallel mit der KV dann noch zu tun, die mir dann sagt, ja, was ich denn arbeiten darf.
Ah, okay.
Also es gibt dann durchaus auch noch Leistungen, wo ich hingehen muss als junger Arzt. Und da muss ich dran denken, rechtzeitig dran denken, dass ich meinetwegen sage, ja, Ultraschall würde ich auch gern erbringen. Das kann ich nicht nur erbringen, weil es mir mal jemand beigebracht hat, sondern ich darf es auch erbringen. Und dafür brauche ich wieder Genehmigung. Und das ist so ein bisschen, wo das schreckt junge Ärzte halt häufig ab, weil das ist ein riesen Bürokratie-Monster vermeintlich, was da auf einen zukommt, wo man aber einfach sagen muss, ja, das muss ich ja nicht alleine machen. Also dann gehe ich zur KV, ich lasse mich beraten. Es gibt irgendwie, habe ich mal gehört, Anwälte, die machen sowas auch.
Es gibt den Telefonjoker.
Den Telefonjoker, genau. Und von daher ist das so, ist das eigentlich jetzt nicht so schlimm, wie es erstmal klingt. Aber ich muss halt an die verschiedenen Dinge denken. Und wenn ich einen guten Kaufvertrag habe oder sagen wir mal in dem Kontext des Kaufvertrages über die verschiedenen Aspekte geredet habe, dann gibt es keine Überraschung, sondern es ist im Prinzip klar, man muss sich was machen, man muss sich auch welche Unterlagen bereithalten. Ich sage jetzt mal für den Krankenhausarzt, vielleicht braucht der noch ein Zeugnis von seinem Chefarzt. Ist natürlich eine gute Idee, wenn er das Zeugnis verlangt, bevor er die Kündigung übergeben hat.
Ja, okay.
Ja, also arbeitsrechtlich ist klar, ist das alles gar kein Thema, aber in der Praxis sieht es ein bisschen anders aus.
Genau.
Und von daher ist das einfach eine gute Idee, sozusagen diesen ganzen Kaufprozess als solchen zu verstehen und zu sagen, okay, das strukturiere ich mir auch zeitlich einfach mal durch. Und dann kommt man eben zu dem Ergebnis, ja, das dauert dann auch mal seine Zeit. Also den Kaufvertrag mal, jetzt mal ganz im Ernst, wenn heute man dann zu uns kommt und sagt, wir haben uns über alles geeinigt, ich will den ganzen Kram gar nicht wissen, machen Sie uns nur einen Kaufvertrag, das ist ziemlich banal.
Ja.
Das kannst du in einer Woche kannst du das hinkriegen. soll jetzt nicht heißen, dass irgendjemand kommen sollte und das bitte jetzt verlangt, aber das kriegt man schon hin, weil der Kaufvertrag ist nicht das Problem. Aber das, was aus dem Kaufvertrag sich ergibt, der ganze Prozess, der dauert einfach seine Zeit und das muss man vorbereiten.
Was war so, bin ich neugierig, wie lang war so das Längste, was ihr so begleitet habt?
Oh, das Längste? Oh, das ist eine interessante Frage. Also wir hatten jetzt tatsächlich einen Kaufvertrag, das Aktenzeichen hat 19er Aktenzeichen, also 19 ging die Sache los. Und der Verkauf ist letztes Jahr im 1.7. sozusagen dann vollendet gewesen mit Übergabe und Übernahme.
Also 2019 meinst du, nicht 1900?
Ja, 1990. So alt bin ich noch nicht. Also 2019, aber 3 Jahre ist, also Gott sei Dank ist das die absolute Ausnahme, weil man muss ganz ehrlich sagen, also ich sag mal, wenn man das ganze Prozedere beim Zulassungsausschuss mit Nachfolgeregelungen und ähnliches, da sollte man schon mal ein halbes Jahr für einplanen. Mhm. Also es gibt bestimmte Verfahren, die gehen schneller, es gibt bestimmte Zulassungsausschüsse, da geht es auch ein bisschen schneller, aber so untenrum ein halbes Jahr muss man auf jeden Fall nur für dieses komische Antragsprozedere einplanen. Und ich sag mal, für Kaufverhandlungen und je nachdem, was man auch für Typen hat. Also es gibt ja welche, die schachern noch um den letzten 1.000 Euro. Mhm. Wenn man das hat, dann sollte man ein bisschen mehr Zeit einplanen. Wenn man sagt, auf beiden Seiten ist man vielleicht etwas entgegenkommender, dann geht das mit den Verhandlungen ein bisschen schneller. Aber so ein Prüfungsprozedere, ich sag mal, 2-3 Monate dauert es auf jeden Fall. Und wenn du halt Investoren hast, muss man ganz ehrlich sagen, die prüfen intensiver. Mhm. Ja, weil die einfach, die können ja nicht sagen, ich setze da jetzt sozusagen meinen Geschäftsführer drauf. Sondern die müssen ja den Arzt, der in der Regel vorher die Praxis gemacht hat, der muss hinterher auch machen. Da müssen die wissen, ist das alles rechtlich zulässig, was der macht und so. Also die prüfen intensiver. Okay. Und von daher muss man bei Investoren momentan eher, ich sage jetzt mal, 3-6 Monate ist realistisch, muss man mit rechnen. Es geht, wenn alle wollen, geht es auch mal schneller. Aber das ist nichts, was ich einplanen würde, sodass man sagen kann, für diesen Prozess ein Jahr sich irgendwie gönnen, ist sicherlich nicht das ganz Dümmste. Und man muss sagen, das ist jetzt der Prozess, da habe ich schon jemanden gefunden. Also wenn wir Zahnärzte betreuen. Ja, also bei Zahnärzten ist das natürlich zum Beispiel ein Thema oder Hausärzte im ländlichen Bereich. Da ist ja eigentlich sozusagen diese Phase des Suchens eines geeigneten Nachfolgers. Die nimmt ja auch einfach Zeiten in Anspruch. Und da kann man ehrlich sagen, also da brauche ich auch nochmal 1-2 Jahre, um überhaupt jemanden zu finden, der geeignet ist.
Ja.
Und wenn man dann sich noch Gedanken macht, ja, dann gibt es ganz viele Ärzte, die haben ihre Praxis in eigenen Räumlichkeiten, dann fangen steuerliche Themen noch an, wo man dann sagt, irgendwie, das kann in einer Übernahmesituation schwierig sein, weil häufig junge Ärzte kaufen die Praxis vielleicht noch, aber die wollen nicht die Immobilie dann auch noch gleich mitkaufen.
Ja, okay.
Also, und dann tauchen steuerliche Probleme auf und wenn man die noch in den Griff kriegen will, ja, dann ist man gut beraten, irgendwie 7-10 Jahre vorher schon sich anfangen zu Gedanken zu.
Ich habe doch gesagt, das Thema ist komplex. Und lass uns darauf einen Schluck trinken.
Ja, das wird Zeit, in dem Sinne.
Ah, sehr schön. Ich finde das total spannend. Also ich kenne das ja so aus dem Thema Unternehmen verkaufen an sich, da habe ich das schon mal erlebt, aber so eine Arztpraxis ist durchaus ja schon auch, also gefühlt für mich, von dem, was du gerade so erzählt hast, durchaus das ein oder andere mehr noch zu bedenken, was da so mit zusammenhängt.
Ja, es sind tatsächlich andere Details zu bedenken. Also das ist, man muss einfach sagen, diese hohe Bindung an eine bestimmte Persönlichkeit. Das ist ja sozusagen was die Arztpraxis auszeichnet, ist der Mensch, der dahinter steht.
Ja.
Und man muss eigentlich sagen, die Menschen. Da sind die Mitarbeiter sicherlich auch ein ganz wesentlicher Umfang. Und das macht's schon.
Der Podcast Medizinrecht zum Feierabend wurde Ihnen präsentiert von Medizin im Recht, Rohpeter, Schwinn und Damm Rechtsanwälte. Ihre Fachanwaltskanzlei in Darmstadt und Kassel. Alle 14 Tage widmen wir uns im Podcast einem neuen Medizinrechtsthema. Sie haben eine konkrete Frage zum heutigen Thema? Wenden Sie sich am besten direkt persönlich an die Medizinrechtsexperten. Den direkten Draht finden Sie ganz bequem auf www.medizinrechtskanzlei.net. Ach ja, wenn Sie keine Folge verpassen wollen, dann sollten Sie diesen Kanal auf jeden Fall sofort abonnieren.